die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung. Der gärende Alkohol beginnt dann zu faseln und so entsteht Heilbeerfasel oder Heilbeerfusel. Und wenn dann der Alkohol, der Heilbeerkugel, der gärende Heilbeerkugel.
Eventuell habe ich das neue Intro ein wenig eskalieren lassen.
Ja, es ist ein bisschen länger als früher. Aber es ist besser.
Ich finde vor allen Dingen die Stelle am Schluss.
So ein bisschen wie bei Asterix und Obelix wohl. Wo die diese riesigen roten Nasen haben, nachdem die zu viel getrunken haben.
Ja. Hier ist die November-Ausgabe der Flaschen mit dem Wein und dem Christoph Raffelt. Hallo Christoph.
Und dem Holger Klein. Hi.
Womit fangen wir an?
Wir fangen an mit dem, ja, wie spreche ich den jetzt aus? Ich sag mal Vino Bialle Vitrafne J22. J
der,
steht für Johanniter.
Der Weiße
Johanniter.
Oder der?
Ja, der Weiße, okay. Genau.
So,
man kann es auch ganz einfach machen. Der Weiße.
Der Weiße. Der Weiße. Der war gestern, ich habe deine Anweisung befolgt und gestern Abend schon mal aufgemacht und probiert. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich bin mal gespannt. Ja,
guck doch mal jetzt.
Ich bin mal gespannt.
Ja, sei doch mal gespannt.
So, wie spricht man den denn aus, Christoph?
Ja, wie spricht man den? Du weißt es bestimmt besser. Wohnst ja da in der Nähe.
Vino Cervone Vitravne Monday Lisa 19.
Ja, das ist jetzt aber nicht der, den wir trinken. Das ist ja schon der Rotwein.
Ach, das ist der Rotwein. Habe ich die falsche Flasche gegriffen? Warte mal. Wäre ich jetzt aber doppelt enttäuscht gewesen, wenn ich den jetzt als Weißwein genommen hätte. Ne? Der heißt zum Beispiel Vino Biaue Vitravne J22.
Ja, war ich ja fast richtig aus dem Bialle.
Biaue.
Und das Weingut heißt Dom Biskovice.
Ja? Zeig, weiß ich nicht. Ich muss mal gucken, wo steht's denn da unten? Biskovice, aber das ist ja die
Biskovice, ne?
Ist das hat er so ein gestrichenes L oder ein normales L?
Nee, ich glaube normales L.
Dann ist es Biskovice.
Biskovice? Und das liegt, ich würde jetzt mal sagen, so 40 Kilometer westlich von Lublin. So auf halber Strecke vielleicht
zwischen hier und da.
Ja, Warschau und Krakau, aber nicht auf direktem Wege, sondern da dann wieder so ein bisschen weiter im Osten. Also es ist an der Weichsel und der meiste Weinbau in Polen ist auch an der Weichsel, aber nicht ausschließlich. Es gibt noch ein paar andere Weinbaugebiete und das ist jetzt auch gar nicht in dem Sinne neu, dass in Polen Wein angebaut wird. Eigentlich wurde da schon im 11. Jahrhundert Wein angebaut. Also sag mal bei Zielona Góra, das ist, war früher mal, hieß das mal Grünberg und in Vorkarpaten.
In der Vorkarpaten, sogenannten, das sind so, es ist ja, halt alles so ein bisschen so Dracula-mäßig alles.
Ja, das ist halt, ne, das ist ja alles irgendwie da in der Ecke Rumäne, Ukraine, Polen. Also die Karpaten sind ja dann eher in Rumänien, glaube ich, die Vorkarpaten dann eher in Polen. Und das nennt sich ja dann auch schon Wojwodschaft Podkarpacki, also Vorkarpaten. Und diese Wojwodinas, die gibt's ja dann auch wiederum in der Ukraine. Das war ja auch früher ein Gebiet. Also das hat sich ja auch immer wieder verschoben, zu welchen Staaten das jetzt so gerade mal gehörte.
Ja, gerade Polen hat da ja eine sehr unangenehme Vergangenheit, was das angeht.
Ja, und die Ukraine letztlich genauso. Ja. Also beide eigentlich. Und,
ja, aber die Polen sind auch häufig geteilt worden. Ne?
Ja. Klar. Ja. Also es hat sozusagen mit, natürlich mit der Kirche, wie das häufig so ist, hat es eine lange Geschichte. Die hat dann irgendwann mal aufgehört oder ist so ein bisschen eingeschlafen. Ist aber dann so in den 1990er Jahren wiederbelebt worden. Es gibt seit 2003 gibt es ein polnisches Institut für Weinreben. Und mittlerweile gibt es wieder 500 Weingüter in Polen. Das ist schon eine ganze Menge.
Das ist echt ordentlich,
ja. Also da sind auch Hobbywinzer natürlich dabei, aber es sind eben auch VollerwerbswinzerInnen dabei. Und dieses Weingut hier ist 2009 gegründet worden von zwei Architekten, witzigerweise Onkel und Neffe, Maciej Sondi und Lech Mill. Und die sind vorher halt irgendwie durch Europa gereist und haben sich angeschaut, was so passiert und haben sich eben dann entschieden, an der Weichsel, die sind eigentlich aus Warschau, an der Weichsel eben Reben zu pflanzen, 2009, 2010. Und sie haben eben ausschließlich pilzwiderstandsfähige Rebsorten gepflanzt. Das heißt, wir haben jetzt auch den ersten Podcast, wo wir einfach mal drei Weine aus pilzwiderstandsfähigen Rebsorten drin haben, also cool. Kurz Peewees.
Ist das so die Abteilung, zwei Architekten, die endlich mal was anderes machen wollten? Oder ist also so Star-Architekten, die dann doch lieber was mit Holz machen? Oder?
Ach so, nee, ich glaube, die wollten einfach, die hatten einfach Bock drauf, so.
Okay.
Also ich glaube, die machen das, also der eine ist, glaube ich, mittlerweile voll vor Ort und der andere ist eher in Warschau und macht eher so Vertrieb und so weiter. Mhm. Die sind, glaube ich, auch gar nicht so einfach zu erreichen, die Jungs. Also ich habe auch mal ein bisschen mit denen hin und her geschrieben, aber ja, also ich bin vor ein paar Jahren mal über den Maischevergorenen Johanniter gestolpert. Das ist eine Flasche, wo einfach nur mit der Hand mit so gelber Farbe so ein J drauf gepinselt ist. Das fand ich schon ziemlich spannend und dachte, das machen wir mal, weil wir eben, ja, weil es Nachbarland ist, weil es zunehmend mehr Weinbau gibt, aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach eben von dort Weine zu bekommen und jetzt haben wir ja...
Weil das niemand importieren will oder weil die das nicht exportieren? Also trinken die das alles selbst, was sie produzieren oder findet das einfach nur nicht den Weg nach Deutschland?
Ich weiß nicht, ob sie es zwangsläufig selbst trinken, aber ich glaube im Wesentlichen schon selbst, weil es natürlich anderswo auch überhaupt noch keine Reputation hat. Da fängt dann vielleicht mal einer an. Insgesamt tun sich ja Weine aus pilzwiderstandsfähigen Rebsorten noch recht schwer überhaupt auf dem Markt. Und ich glaube, das ist letztlich eine schwierige Geschichte. In diesem Fall ist es ja jetzt so, dass Nina und Raphael in Salzburg das importieren als Natural Wine Dealers, weil es eben sozusagen so weit wie möglich naturbelassene Weine sind und das über die Schiene dann geht. Ne? Mhm. Also das ist sozusagen eine andere Ecke.
Ja, wo du sowieso schon mal ein bisschen offener bist halt auch. Also weil klar, wenn jemand sagt, hier ein Peewee oder ein Riesling, sagst du halt Riesling und Rheingau oder Polen, sagst du halt wahrscheinlich auch eher Rheingau als, ja, aber wenn du sagst, hier Naturwein, geiles Zeug, nimmst du erstmal alles ins Glas, Hauptsache es ist trinkbar.
Ja, genau. Also ich glaube, die Leute sind einfach offen, viel offener, Sachen auszuprobieren und dann auch einen Preis dafür zu bezahlen, weil der Wein kostet ja jetzt 30 Euro.
Wow.
Ja, das ist der Rissel. Wenn jetzt, sag ich mal, auf eine parallel hier in Deutschland kriegst du halt auch schon viel Wein fürs Geld dafür.
Ja, ja, ja.
Also das muss man schon auch wollen. Und ich war jetzt dieses Jahr irgendwie in Schweden und Dänemark, da ist das ja ähnlich. Viele kleine Weingüter, auch alles pilzwiderstandsfähige Rebsorten, also fast alles, sag mal, 98% und auch teure Weine und die trinken das im Wesentlichen auch selber.
Ja.
Und das sind ja auch keine großen Mengen, die da erzeugt werden. Ja. Ich denke, das kriegen die auf dem heimischen Markt im Prinzip schon ganz gut verkauft. Johanniter ist die Rebsorte. Das ist mal eine Piwi-Rebsorte, die auch irgendwie einen recht vernünftigen Namen hat, finde ich. ja, es gibt ganz schwierige Geschichten.
Immer total da, ne? Komisch. Ich finde auch Monarch gibt's ja auch.
Das ist zum Beispiel.
Monarch heißt halt ein Club in Kreuzberg. Und ein Schmetterling.
Ja,
so
ja,
Wein finde ich, ja. Aber ja, gut, wer weiß, wer, ne? Ich meine, wenn wir nicht mit Riesling aufgewachsen wären, hätten wir auch gesagt, wie heißt der Riesling? Mhm. Das ist irgendwie so ein Assel-ähnliches Tier, der Riesling. Keller-Riesling.
Tatsächlich ist der Riesling eine der Elternrebsorten vom Johanniter.
Aha.
Und ich finde, das riecht man auch. Also es ist schon eine sehr Riesling-ähnliche Nase. Ich finde die auch viel schöner als gestern.
Ja, gestern war recht wenig. Der Chat sagt Bratapfel, das fand ich irgendwie ganz treffend. Leichten Bratapfelgeruch.
Okay, dann habe ich, ich hätte jetzt eher so, also bei Bratapfel wäre ich noch nicht gelandet. Eher so beim gelben Apfel, so ein bisschen mürbe schon.
Ja.
Ja, aber eigentlich auch noch frische Apfelnoten mit dabei. Auch so ein bisschen...
Ja, ein frischer Bratapfel
halt. Steinobst, frischer Bratapfel, ja, genau. Bisschen, ja.
Ich bin sehr gespannt, aber auch zitrisch. Ja. Wo du zitrisch, ich bin halt sehr gespannt, weil der war gestern, als ich ihn aufgemacht habe und einen Schluck getrunken habe, ich habe den tatsächlich weggeschüttet dann, das Glas, das restliche, weil der einfach nur sauer war, der war einfach nur zitronensauer. Ich bin gespannt, was da jetzt passiert ist über Nacht oder über 24 Stunden. Guck mal. Das ist immer noch sehr dominant.
Ja, es hat viel Säure, das stimmt schon. Und da merkst du dann im Prinzip auch so ein bisschen, dass es halt schon auch eine kühle Gegend ist. Ne? Unterm Strich ist es natürlich eher so Cool-Climate-Weinbau. Und das kann dann in manchen Jahren kann es auch schon mal irgendwie richtig krass werden in der Säure. Aber ich denke, dass sie das letztlich auch ein bisschen durchaus wollen, also die Säure drin haben wollen. Also die hätten das Ganze ja auch ein bisschen später lesen können. Mhm. Haben sie nicht. Haben sie aber so, was ich schön finde an dem Wein jetzt, ist viel schöner als gestern, dass der eben zu dieser Säure so eine fast so eine süße Cremigkeit hat. Also der Wein für sich genommen ist trocken, der hat Säure. Ich glaube auch, dass er eigentlich viel zu jung ist. Ich würde den einfach mal 2 Jahre weglegen, damit sich die Säure so ein bisschen besser einbindet. Aber wir hatten jetzt gar keine anderen Jahrgänge. Aber ich sag mal, die Struktur, so dieses Bett aus Cremigkeit, aus Hefe, der liegt dann noch 7 Monate im Holz, was ja man jetzt nicht unbedingt merkt.
Überhaupt
in Form
nicht,
von, ne? Hier ist jetzt irgendwie die Vanille und Eiche mit drin, aber man macht es ja auch, um so einen größeren Anteil an Sauerstoff in diesen Wein reinzubringen. Ja. Ich finde, das haben die eigentlich ganz schön gemacht.
Okay. Ja. Ich kann dir da jetzt nur einfach, ich kann jetzt Bedingt einfach nur folgen. Okay sagen, weil ich finde die Säure noch zu krass. Mhm. Also es ist schon besser als gestern. Gestern, wie gesagt, habe ich es nach einem Schluck weggeschüttet. Es ist mir noch ein Tick zu. Also der wird jetzt ein bisschen stehen bleiben, weil der ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht der Wein, mit dem ich mich besaufen will. Von daher bin ich mal gespannt, wie der sich entwickelt über die Tage. Also vielleicht verliert er von dieser Säure noch was, weil das ist mir echt ein bisschen viel.
Ja, okay. Kann ich nachvollziehen. Ich finde es ganz cool, weil es eben, also ich finde auch, dass es viel Säure hat, aber ich finde eigentlich es ist ja auch ist ja jetzt keine Milchsäure, glaube ich, das ist einfach eine Apfelsäure, eine scharfe genau. Säure. Mhm. Aber ich find einfach diese sehr klare Zitrusaromatik, so fast Richtung Limette so ein bisschen, aber vor allem Zitrus, in der Kombination mit der Säure finde ich das eigentlich total schön, weil es dann eben von diesem leichten Schmelz, von dieser Cremigkeit so ein bisschen abgepuffert wird.
Ne? Ja. Ganz lustig ist, dass man sich dran gewöhnt. Also das war jetzt, der dritte Schluck war jetzt schon wesentlich interessanter. Also die Säure, die drückt jetzt nicht mehr alles so platt. Mhm. Vielleicht muss man einfach mehr davon trinken. Das ist ein guter Grund.
Einfach trinken.
Wenn man sich dran gewöhnt hat, ist so ein bisschen wie Schärfe. Also wie scharfes Essen. Ne? Wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, dann schmeckt man auf einmal auch ein bisschen mehr als Aua. Mhm.
Ja.
Der Chat wüsste gerne, ob du weißt, der wievielte Jahrgang das von dem ist.
Von diesem Wein jetzt genau?
Ja.
Nee, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Also die haben die Johanniter halt schon 2009, 2010 gepflanzt. Und das ist auch in verschiedenen Varianten. Also die haben, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Johanniter-Varianten. Also den dürfte es eigentlich schon seit dieser Zeit geben. Mhm. Ja, würde ich schon sagen. Also so 12 Jahre oder so, denke ich.
Wäre jetzt wirklich mal interessant zu wissen, ob die das genau so haben wollten, dass der genau so ist im Glas. Oder ob das ein Fehler ist. Weil.
Nee, ein Fehler, glaube ich, ist das nicht.
Nee, ne?
Okay. Also, es könnte halt höchstens sein, dass sozusagen die. Also. Das ist einfach der Jahresverlauf dort, ne? Und da bin ich jetzt dann auch überfragt, wie der jetzt war in 22. Ich glaube, der war insgesamt ein bisschen schwieriger als vielleicht im Mittel. Also ich meine, wir haben ja hier auch insgesamt ein paar schwierige Jahre hinter uns. Im Zweifelsfall ist das in Polen auch nicht anders gewesen. Und wenn er dann kühler ist, dann hast du halt auch eine hohe Säure drin. Bei einer Rebsorte, die tendenziell so in Richtung Säure geht, ist es dann halt so, ne?
Aber hat nicht der ganz so eine hohe Säure? Was sagt denn Sven? Sagt im Chat 8,9 Gramm.
Ist 9,
viel?
Ne?
Ist es viel?
9 ist viel.
Okay.
Ja, 9 ist schon ordentlich.
Weil ich finde,
zumal der halt komplett runtergegoren ist. Der hat halt, also ich sag mal, die meisten Leute in Deutschland sind gewohnt, einen Riesling zu trinken. Der hat 6 bis 7 Gramm Säure und 6 bis 7 Gramm Restzucker dann auch dazu.
Okay, der hier hat fast 9 Säure und 0,19 Zucker. Genau,
also es ist schon sehr straight so.
Aber was ich ganz interessant finde an der Säure ist, also ich habe nicht das Gefühl, dass der Wein sauer ist, sondern der schmeckt sauer. Das finde ich eigentlich ganz spannend daran. Ich weiß nicht, ob
was ist jetzt der Unterschied?
Ja, scheiße. Ich will, genau. Wäre der Wein sauer, würde ich mein Gesicht verziehen, wenn ich den trinke. Tue ich aber nicht. Also es ist okay. So, vielleicht ist wieder Holgis Weinbeschreibung.
Also es ist Holgis, also wenn du jetzt eine Zitrone beißen würdest, würdest du das Gesicht verziehen, genau. Wegen der Säure, genau. und bei dem Wein jetzt nicht.
Bei dem Wein nicht. Also es ist wie so,
genau,
wie so
ein sehr, weil die Zitrone einfach, glaube ich, dieses Hefelager nicht hat. Mhm. Also ich meine, der hat einfach, ich glaube mal 10 Monate auf der Hefe gelegen und dann nochmal 7 Monate im Fass. Und das hatte die Zitrone halt alles nicht. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist einfach das, was den Wein einfach dann.
Ich bin sehr gespannt, was aus dem wird über die nächsten Tage, weil da ist echt voll viel drin. Ja, also auch, die Nase ist echt spektakulär. Ich finde, mit dem Bratapfel werde ich jetzt nicht mehr los. Also die Nase ist wirklich spektakulär. Auch so dieses, wie so eine Kräutersalbe.
Genau. So ein bisschen, genau, es hat so ein bisschen Kampfer, Lanolin. So eine Lanolin-Basis mit Kräutern. Mhm. Was halt hier noch dazu kommt, also jetzt in Bezug auf Säure, die Weinberge, die liegen halt alle in so Kreidekalkstein. Ne? Und Kreidekalkstein sorgt halt auch für hohe Säuren und sehr niedrige pH-Werte. Und das spielt eben auch mit da rein. Ich meine, deswegen ist im Prinzip die Champagne, die Côte Blanc in der Champagne so erfolgreich, weil der Chardonnay da halt irgendwie im Prinzip eine brutale Säure entwickelt und niedrigen pH-Wert, was heißt, dass die Weine eigentlich eine extrem gute Lagerfähigkeit haben und sich dann in dieser Zeit auch super entwickeln. Wenn du jetzt einen Chardonnay-Grundwein aus der, also ne, bevor der dann auf die Flasche kommt und 10 Jahre im Keller liegt, probierst, das wird natürlich auch besonders früh gelesen, aber das ist halt, da machst du dann wirklich ein Zitronenschwebsgesicht, ja.
Das heißt, wir haben den zu früh aufgemacht.
Im Prinzip würde ich sagen, haben wir den zu früh aufgemacht, weil wir nicht anders konnten.
Ja.
Weil es jetzt einfach keine älteren Jahrgänge gibt.
Ja gut, dann kaufen wir uns jetzt einfach jeder einen Sechser.
Ja.
Und
idealerweise
und legen machen jedes weg. Jahr, genau, machen jedes Jahr eine Flasche auf, machen jedes Jahr eine Sondersendung. Eine Flasche wird, wie heißt sie?
Johanniter, sagen
Johanniter, wir mal eine Flasche Johanniter. Ja. Das sind 3x6, 180 Euro. Alter Vater, ey. Das ist doch auch kein Spaß. Ja,
ich finde, das können wir durchaus mal machen, weil
stimmt, wir können ja einen Sechser kaufen und uns zusammensetzen und den trinken. Ja, wir müssen es ja nicht zusammen kabeln. Ne? Sonst können
Ja, genau. Ja, weil, also ich glaube, er hat echt ein gutes Potenzial. Und zumindest der meiste vergorene Johanniter, den ich probiert habe, der war auch schon 4 oder 5 Jahre alt und das fand ich richtig gut, was da hinten rauskam. Und insofern, glaube ich, ist es einfach ein Potenzialwein. Und so von der ganzen Struktur her, finde ich, ist es jetzt, also auf Piwi wird ja gerne immer noch so ein bisschen herabgeschaut. Im Sinne von, also auch von vielen Winzern, so im Sinne von, da kann man eh nur Gutswein draus machen und mehr ist da nicht möglich. Ich weiß mittlerweile.
Warum?
Ja, weil. Also,
das ist aber das Geschwätz.
Ja, es ist halt ein traditionelles Gewerbe.
Ja.
Und da hält man halt viel von den Rebsorten, die man schon immer angebaut hat. Und da kommen halt so neue Sachen, die irgendwie komisch klingen und auch eine komische Vergangenheit haben. Kommen halt bei vielen Leuten nicht so gut an. Ja? Also Johanniter ist halt, also das eine Elternteil ist Riesling und das andere Elternteil ist FR58954.
Ist das nicht, ist das nicht die Tochter von Elon Musk?
Fast.
Ja.
Genau. Also FR steht für Freiburg, weil Johanniter irgendwie in Freiburg entstanden ist. Weinbau, Schattisches Weinbauinstitut. Also es muss ja, Piwis müssen ja gezüchtet werden, die entstehen halt nicht automatisch, ne? Also andere Rebsorten können ja natürlich im Feld sozusagen entstehen, weil sich eben zwei verschiedene Rebsorten kreuzen, aber das funktioniert eben bei denen nicht, weil ja ein Teil von diesen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten immer eigentlich eine Rebsorte ist, die irgendwie aus dem amerikanischen oder japanischen Bereich kommt und eben nicht so stark auf diese Pilze reagiert. Also früher hießen die Hybridreben oder Hybride, heute werden sie auch gerne mal Pionierrebsorten genannt, weil Piwi halt irgendwie auch so ähnlich unsexy klingt wie, weiß ich jetzt nicht, Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung oder so. Das ist irgendwie nicht richtig cool.
Nee.
Also das sind alles so Probleme. Also ich finde gerade diese Namen sind so Probleme, Aber es, was eigentlich interessant ist, dass es die Dinger schon sozusagen in der, also die ersten schon Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden sind oder gezüchtet worden sind.
Auch ausdrücklich als pilzwiderstandsfähige Rebe oder zufälligerweise pilzwiderstandsfähig gewesen?
Nee, das hat sich dann, also erstmal glaube ich ein bisschen zufällig, dann hat sich das aber Mitte des 19. Jahrhunderts eben ganz schnell verändert, weil ja damals dann nicht nur die Reblaus aus Amerika nach Europa kam, sondern eben auch der echte und falsche Mehltau und die Schwarzwolle, die gab es hier gar nicht in Europa vorher. Und da hat man dann eben ganz schnell versucht, Lösungen zu finden, Lösungsmöglichkeiten. Also zum einen natürlich in gewissem Maße auf chemischer Basis. Also das Erste, was man gefunden hat, war die sogenannte Bordeleser Brühe, also so ein Pflanzenschutzmittel aus im Wesentlichen aus Kupfersulfat. Mhm. Dann kam irgendwann die chemische Industrie mit Fungiziden und so weiter, ne? Was wiederum ja ökologisch arbeitende Winzer nicht nehmen können. Die dürfen ja nur ein Kontaktmittel nehmen, also eben im Prinzip nur Kupfer und Schwefel und eine Zeit lang durften sich phosphorische Säure einsetzen, das ist ihnen dann irgendwann verboten worden und ja, also ich sag mal, ab dem 19. Jahrhundert sind diese Hybridreben eben entwickelt worden aus den, also immer in Kombination aus den Edelreben, die wir haben, Vitis vinifera heißen die und Wildreben, die heißen dann Vitis labrusca und die ersten, die man so hatte, die hießen irgendwie Noah und Delaware und Clinton, witzigerweise. Und die sind in den USA entwickelt worden und die schmeckten aber alle irgendwie komisch, weil die alle irgendwie dieses Wilde von den Wildreben hatten. Man nennt das so Foxton. Also es schmeckt dann so ein bisschen so, wie Fuchsbauten riechen.
Ja? Ja, ich war noch nie in einem Fuchsbau, von daher.
Ja, das kann man, also ich meine, wenn du mal im Zoo warst oder so.
Ja, ich jetzt verstehe ich, was du meinst.
Also wenn du daran vorbeigehst, du riechst es ja recht schnell und dann schmeckt es halt auch irgendwie unangenehm. Also ja. die erste Generation war eher unangenehm, obwohl es die immer noch gibt teilweise. Es gibt immer noch Leute, die sowas anbauen. Und die zweite Generation, die ist dann tatsächlich in Frankreich entwickelt worden. Da gibt es auch immer noch welche, die heute angebaut werden. Also Leon Milot zum Beispiel oder Cerval Blanc. Die waren dann so erfolgreich, dass sie vom französischen Staat dann irgendwann verboten wurden.
Ach komm.
Ja, also in Frankreich standen 1958 402.000 Hektar Hybridreben in den Weinbergen. Das waren 30% der damaligen Anbaufläche.
Wow.
Und das hat den Leuten aber, also der Politik und den, ich sag mal, den Winzern, den Chateau, den berühmten Chateau irgendwie überhaupt gar nicht gefallen, dass da jetzt irgendwie für die so ein, sozusagen so ein Dreck angebaut wurde, der überhaupt keine Kultur, keinen Charakter hat, ja, so, ne, ja.
Tradition.
Genau, Tradition. Und dann hat man tatsächlich das Neuanbauen von Hybridreben verboten und später dann hat sich das sozusagen dadurch natürlich erledigt, erstmal ja. mit diesen Hybridreben.
Ist das denn jetzt wieder erlaubt oder haben die das jetzt einfach, okay.
Genau, es ist einfach vergessen tatsächlich haben, wieder oder? Erlaubt. Und es wird auch zunehmend mehr, weil auch die Franzosen natürlich genauso mit Klimawandel zu tun haben wie wir. Mhm. Also die meisten heutigen Hybridreben oder PVs, die sind in Deutschland und in der Schweiz entstanden. Aber auch die Franzosen sind mittlerweile wieder daran, welche zu entwickeln. Und es gibt zum Beispiel in der Champagne gibt es mittlerweile eine zugelassene PV. Mhm. Und auch in Bordeaux gibt es eine zugelassene PV. Und die sind also dabei, das zu tun, weil sie eben auch klar. Lösungsmöglichkeiten brauchen. Weil eben die
am Ende geht es eben doch ums Geld und nicht um die Kultur, ne?
Ja, ums Geld und tatsächlich auch darum, EU-Auflagen überhaupt tatsächlich einhalten zu können und ja, Geld und ich meine, für manche Geld und Ökologie und Nachhaltigkeit. Ich meine, wir reden alle von Nachhaltigkeit und PV haben halt mit Abstand den besten CO2-Fußabdruck, weil eben viel weniger Energie verbraucht wird.
Aha.
Ja, also ich sag mal, wenn du jetzt ein schwieriges Jahr hast, dann fährst du als Bio-Winzer eben im Zweifelsfall 20 Mal mit deinem Trecker durch den Weinberg, durch alle Weinberge und bei den Piwi dann vielleicht nur 3 oder 4 Mal. Das macht schon einen irren Unterschied, ja. Also Zeitaufwand, Energieaufwand.
Diese Piwi, die Piwi, die in der Champagne angebaut werden, werden die auch unmittelbar oder als Reinsorte vinifiziert und Champagner draus gemacht? Weil das wäre auch mal spannend.
Ja, nee, das ist noch verboten.
Ah ja,
okay. Aber ich denke, das ist auch eine Frage der Zeit. Ja. Und, also ich habe von Winzern gehört, also eine der interessantesten Neuzüchtungen unter dem Piwi ist eigentlich Sauvignon Gris, würde ich sagen. Also es ist noch eine relativ neue Piwi. Man braucht ja ewig lange, bis die tatsächlich mal so einen Qualitätsstandard dann erreicht haben, dass sie auch marktfähig werden. Es dauert schon so 10-12 Jahre bisher. Mhm. Und unter der Hand wird Sauvignon Gris schon in der Champagne gepflanzt, obwohl es noch gar nicht zugelassen ist. Ja. Weil tatsächlich die Qualität der pilzwiderstandsfähigen Rebsorten sich halt teilweise auch immer noch so ein bisschen im Rahmen hält, ja. Mhm. Also es macht den, also gerade im roten Bereich würde ich sagen, ist es auch tatsächlich schwer, jetzt am oberen Ende wirklich gute Weine zu erzeugen.
Wie kommt das?
Ja, mal
warum zu ist dem, das so?
Ja, weil die, also wir hatten ja in den 70ern, hatten wir ja so eine Zeit, wo zum Beispiel an der Mosel auch eigentlich kein Riesling mehr gepflanzt wurde, sondern nur noch Müller-Thurgau. Mhm. Ja. Gut. Es gab Zeiten, da sind halt Scheurebe, Huchselrebe und so weiter gepflanzt worden in den Weinbergen. Und gerne eben Rebsorten, die ein bisschen lauter waren, aromatisch und eben recht viel Menge gebracht haben. Und irgendwann ist das dann zumindest im höherwertigen Weinbau dann wieder zurückgegangen Richtung Qualität statt Quantität. Aber in dieser Zeit sind halt viele Piwis entwickelt worden, gezüchtet worden und viele von denen sind einfach sehr laut. Also die sind aromatisch laut sozusagen. Ja. Ja. Und die haben eben
okay, keine... Okay, die haben die falschen Eltern sozusagen.
Genau, die haben die falschen Eltern und die haben die falsche Idee dahinter gehabt. Im Rotweinbereich, da sind ganz viele Rebsorten, die haben vergleichsweise sehr wenig Tannin, aber viel Frucht und wirken alle so ein bisschen weich, ja, so rund und weich, ja. So ein bisschen so ein Dornfelder-Stil halt. Mhm. Ne? Und so ausgewogene Rebsorten, also mit denen man ganz viele unterschiedliche Dinge machen kann, wie jetzt Pinot Noir oder so, ist halt auch super schwierig dann auch hinzubekommen, weil es ja auch in der normalen Welt gar nicht so viele wirklich gute Rebsorten gibt vielleicht. Ja. Mhm. Also ich meine, gibt's schon, kommt immer auch ein bisschen drauf an, was man macht. Und auch bei den Piwis kommt es ein bisschen drauf an, was man macht. Aber insgesamt würde ich sagen, ist die Auswahl gerade bei roten Sorten noch eher ein bisschen schwierig. Und das, was die jetzt hier bei Bliskovice damals gepflanzt haben, 2009, 2010, also zum Beispiel haben wir jetzt hier Cabernet Cantor, der zweite Wein, das ist der in der Weißflasche.
Der Rosé.
Ja, der Rosé.
Quasi Rosé.
Genau, oder Claret oder wie man das auch immer bezeichnen mag. Oder dann bei der Mandelisa, da ist Rondo mit drin. Rondo würde auch heute niemand mehr pflanzen. Das ist einfach keine. Ja, das ist. Also Regent.
Schöner Satz. Also Rondo würde heute niemand mehr pflanzen.
Ja, das muss man glaube ich einfach so sagen. Ja.
Rondo, also Rondo, ich bitte Sie. Ja. Ja, quasi Rosé mal in die Kapitelmarken schreiben. So.
Ja, quasi Rosé. Genau, dann ist halt einfach die Frage, was macht man aus vergleichsweise mediokren Rebsorten? Also das würde ich jetzt beim Johanniter eben nicht sagen. Cabernet Cantor, kann man schon was draus machen?
Himbeere.
Himbeere, aber auch so Walderdbeere ein bisschen, finde ich. Bisschen.
Ja, sehr süße Himbeere gibt es halt nicht, aber also ja. Mhm.
Ich finde so ein Ticken Rhabarber ist da auch mit drin.
Rhabarber.
Ja, so ein bisschen sowas auch so säurehaltiges. So ein bisschen finde ich.
Hagebutte, Vorschlag aus dem Chat.
Hagebutte ist auch schön, ja.
Hagebutte habe ich leider überhaupt nicht im Kopf. Nee, also jetzt so, als Referenzgeruch. Ich muss echt irgendwie, ich habe ewig, sage ich
das schon. Wieder,
du ich musst mal wieder mich durch den Supermarkt.
Ja, Jugendherberge, setzt du dich da mal in die Küche und Trauma, holst dir aus den großen...
Trauma, ich muss sofort meine Therapeutin anrufen. Entschuldige, ich bin gleich wieder da. Kinder-M-Eukal, das ist auch mal was. Kinder-M-Eukal. Sven im Chat sagt Kinder.
Genau, da ist ja diese Kirsche mit dabei.
Ja,
ne?
Ja.
Naja.
Also so was Süßes, aber also was Zuckriges, aber nicht zu süß, damit die Eltern nicht merken, was die Kinder da wirklich essen. Ja. Ja. Okay, gucken wir mal.
Ach, ist ganz schön. Ist Pfingstrose mit drin. Da ist ein bisschen, aber auch so ein bisschen Zitronen, so Grapefruit-Abrieb mit drin. Mm. Ein bisschen was Terp.
Trink mal einen Schluck.
Ja,
die machen das extra mit der Säure.
Ja, schon. Mhm. Das hat ja auch, ich meine, das ist jetzt,
oh, der,
das ist jetzt auch der 12,2% Alkohol. Also genau, die lesen schon am so am Anfang des Möglichen lesen die, ja.
Ja, die haben halt Bock auf auch schönen Urlaub im Spätsommer.
Ne? Ja, vielleicht. Mhm. Du merkst es auch, also der hat schon auch noch grüne Noten mit drin. Mhm. Aber es ist nicht unreif. Und es hat wahrscheinlich einfach auch was damit zu tun, dass Cabernet Cantor eben tatsächlich auch aus der Cabernet-Familie kommt und Cabernet halt gerne so ein bisschen Pyrazin mit drin hat einfach. Ne? Das gehört ja so ein bisschen mit dazu.
Pyrazin ist das, was grün macht, ne?
Ja, genau.
Okay. Also schmeckt, grün schmeckt. Ja.
Grün schmeckt, ja, genau. Also grüne Paprika, sehr viel Pyrazin.
Mhm. Ja, sehr geil. Der hat vor allen Dingen, wo du grüne Paprika sagst, der hat ganz am Schluss so einen ganz kräftigen Grip hinten an der Zunge, da wo es bitter ist. Mhm. Sehr geil. Mhm. Und obwohl er leicht rot ist, kein Pelz auf dem Zahn, ist ja auch mal was. Ne? Mhm.
Also insofern könnten dir die Piwi teilweise schon ganz gut gefallen, weil sie eben nicht so viel Tannin haben, in den meisten Fällen. Ja, ich finde das jetzt auch sehr schön. Also es ist auch viel besser als gestern. Also es lohnt sich einfach eben gerade junge Weine auch, das den Luft zu geben. Also auch gerade Weine, die ja.
Das würde ich halt gerne im Hochsommer trinken. Mhm. Das ist fast Perlen vor die Säue, das um diese Jahreszeit aufzumachen, ja. Ja, kauft euch halt für den Sommer das nochmal. Ja, aber ordentlich Säure auch, also ja.
Ja, aber deutlich, also schon viel gemäßigter als jetzt beim Johanniter, ne?
Ja, aber ich merk's, weil ich habe gerade so ein bisschen Probleme mit dem Magen und ich merke, dass ich den Rest des Glases vielleicht einfach wegschütten sollte. Mhm. Ist auch schon, ja, ist interessant.
Ja.
Obwohl, bisschen noch.
Ja, jetzt mir ist jetzt tatsächlich auch so ein bisschen entfallen, wie der genau ausgebaut ist. Ich weiß jetzt gar nicht.
Einen geilen Vanillequark von Butter Lindner jetzt dazu.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob Nina und Raphael das irgendwie auf dem Schirm haben und in den Chat schreiben können. Ob die den auch ins Holz gelegt haben. Ich denke mal, dass sie im Wesentlichen schon auch so ein bisschen mit gebrauchtem Holz arbeiten, um die Weine da auszubauen.
Also, das jetzt, eigentlich sollte ich das nicht sagen, weil ich gar nicht genug Ahnung habe, aber ich würde vermuten, wenn er nicht im Holz gelegen hätte, wäre er klarer.
Aromatisch jetzt oder farblich?
Nee, so vom texturell.
Ach so.
Oder? Also, weißt du, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll.
Ja,
also,
nee, das ist schon richtig. Ich würde das auch sagen. Der hat einfach, eigentlich hat er schon so diese, wirkt er schon so, als hätte er sozusagen diese Luft bekommen, diese,
Mhm. Ja, so ein bisschen was Weicheres halt.
Mhm. Ja.
Auch schon ordentlich Säure. Also.
Ja.
Werde ich auf Dauer nicht.
Schön. Also
ja, ich werde auf Dauer finde auch, nicht warm.
Man kann sich echt gut eintrinken. Das ist. Mhm. Wenn du es jetzt in schwarze Glas gießen würdest, dann wäre es im Prinzip ein Weißwein mit roter Aromatik, ne?
Mhm. Stimmt. Ja, ich habe tatsächlich Probleme mit der Säure. Das ist mir ein Hauch zu viel. Schon wieder.
Ja, kann ich verstehen, aber ich könnte das jetzt gut so wegtrinken. Also ja. Es hat echt einen guten Trinkfluss, weil ich finde, es hat aus ganz leichten Salz, also es ist ein bisschen mundwässernd.
Das Salz finde ich geil übrigens. Also das ist wirklich, also das ist total, der ist total super. Der ist mir nur zu viel, ist mir nur zu sauer. Zu viel Apfel. Ja. Wonach er im Übrigen auch riecht, dann im leeren Glas.
Ja.
Oh ja.
Genau, der Apfel, da ist ein bisschen Sauerkirsche mit drin, aber es ist auch rot, ein
grüner Apfel. Ja. Der riecht nach einem grünen Apfel.
Das ist ein knackiger roter Apfel.
Ein halber grüner Rotapfel.
Roter Apfel, genau.
Gerade einen Podcast gehört, was war denn das, was ich da gehört habe? Das Planet Money? Nee, das war nicht Planet Money, da ging es um Golden Delicious und irgendwie eine Apfelkrise in den USA, aber kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Mal gucken, wenn ich es finde, tue ich es in die Shownotes. Ich schreibe es mir mal auf.
Ja.
Podcast Apfel USA. So. So. Ach, das war's schon, ne? Weil wir nichts wissen über den Wein.
Wissen wir nichts über den Wein. Können wir nur trinken.
Das heißt, wir nehmen jetzt als nächstes den roten.
Jetzt nehmen wir den roten und der ist dann auch richtig rot.
Das finde ich den genau. Jetzt. Ah, ja, das ist hier mit der Mona Lisa.
Monday Lisa.
Das ist ja Rotwein. So.
Hast du ihn gestern auch schon im Glas?
Ja. Und das Erste, was ich gedacht habe, ich hatte ihn natürlich nicht nur im Glas, sondern ich hatte ihn vor allen Dingen auch minutenlang an meinen Zähnen und an meinem Gaumen und habe gedacht, ach, kein Pelz. Oh.
Ja.
Oh, der hat aber gewonnen über Nacht.
Der hat auch gewonnen, ne?
Aber so richtig, da ist ja richtig. Der riecht wie irgendwas aus Spanien.
Ja, das also hier ist natürlich offensichtlich auch Holz mit drin.
Ja.
Gewollt, aber also insofern ja, also vielleicht haben die sogar irgendwie ein amerikanisches Fass mit da drin gehabt, wo so ein bisschen mehr so von diesem Vanille-Kokos mit drin ist vielleicht. Ja.
Aber, also der hat Vanille-Kokos, ne, so wie spanischer Rotwein und so, aber ohne die Sonne. Also der hat nicht diese
Nee, er hat nicht diese Vollreife. Diese,
genau,
ne?
Ja.
Naja. Und das
und auch wieder so ein bisschen.
Das ist so leider, bisschen, so merkt man das dann auch am Gaumen, finde ich.
Okay,
da bin ich eigentlich nicht die, für die Aromatik, für diese Holzaromatik eigentlich nicht die Struktur hat.
Okay.
Und dann auch so ein bisschen grün wirkt am Gaumen, finde ich.
Der hat eine geile Nase. Der hat auch wieder so ein bisschen was von so einer Gesundheitssalbe. Auch wieder so mit irgendwas Eukalyptus, Kampfer, was weiß ich, was in diesen Salben immer drin ist.
Ja.
Der Chat bemerkt die Farbe. Das ist wirklich dramatisch rot. Ja. Das geht ja gar nicht roter.
Das stimmt.
Na gut. Brombeer-Kütter-Salbe. Aber Kütter-Salbe, das ist genau das, was Cheese gerade im Chat schreibt. Es ist Kütter-Salbe. Kütter-Salbe ist das Bessere für kaputte Gelenke. Kütter-Salbe.
Aha. Okay. Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich kenne das nicht.
Aber ich verstehe, was du meinst. Der verspricht sehr viel.
Ja, der kann das am Gaumen einfach nicht ganz halten.
Nee, der ist zu schnell weg auch.
Weil der einfach keine aromatische Balance hat. Der hat einfach eine...
Aber das ist kein schlechter Wein. Das ist ein schöner Wein. Aber...
Ja. Ich finde es ein bisschen schwierig. Also,
ja, weil du auch andere Rotweine gewohnt bist. Also es ist so, der hat viel von einem Weißwein am Gaumen.
Ja, probiere ich ja querbeet. Die Frage ist ja immer, ob der eine stimmige Struktur hat, finde ich. Mhm. Und die hat er nicht. Also ich finde so die Balance aus Frucht und Säurestruktur und Gerbstoff passt nicht ganz zusammen. Da fehlt eine Tiefe, die vielleicht so ein bisschen durch diesen Holzausbau reinkriegen wollten, aber das funktioniert nicht ganz und die Rebsorten hätten mehr Reife gebraucht, glaube ich, um so ein bisschen, damit der Wein so ein bisschen balancierter wirkt. Mhm. Und dafür ist es dann einfach ein bisschen zu viel Holz, also das hätte ich da eher so ein bisschen rausgenommen. Also der hat ja auch nur 12,1% Alkohol. Also die haben
blutjung,
den auch,
ne?
Der recht, ist blutjung. Genau, ja. Ist auch blutjung, haben das recht früh gelesen. Aber jetzt beim Johanniter bin ich mir ziemlich sicher, dass das wirklich noch richtig gut wird.
Ja.
Beim Rotwein würde ich sagen, dass der nie eine wirkliche Balance erreichen wird. Also man kann das gut trinken, ne? Klar, das ist, es stört jetzt nicht, aber es ist... Ist kein, also von den drei Weinen finde ich der schwächste Wein. Mhm. Hat zwar das schönste Etikett vielleicht oder das witzigste, aber.
Ist für mich am besten trinkbar von den drei Weinen.
Das glaube ich, weil also, er einfach nicht diese krasse Säure hat.
Genau. Mhm. Aber ist jetzt auch tatsächlich, ist jetzt nicht so, dass ich denke wieder, oh, was für ein schöner Wein. Haben wir davon noch? Mhm. Ja.
Ja. Aber es ist okay, also ich finde. Ich finde es trotzdem eine schöne Auswahl, weil es halt einfach mal Wein aus Polen ist und dann eben Piwi. Und man schon einfach merkt, dass die da schon einen ambitionierten Job machen, finde ich. Und an der Weichsel wirklich guten Rotwein zu machen, ist auch nochmal eine andere Herausforderung, als
braucht vielleicht noch 20
wirklich guten Jahre, Weißwein ne? zu machen. Ne? Ja. Oder ein Rotwein, der wie Weißwein gemacht ist. Mhm. Das ist halt einfacher da. Also Rotwein ist dann nochmal eine Stufe drüber. Und dann eben mit so alten Piwi, roten Piwi-Sorten ist es halt nochmal schwieriger. Also insofern verlangt mir das trotzdem auf jeden Fall Respekt ab, finde ich.
Ich glaube aber trotzdem, dass der noch einen Tag Luft vertragen kann. Ich glaube, da passiert noch was. Mhm. Ja, Chat sagt, läuft so durch. Ja,
läuft durch ja, und dann ist es hinten raus so ein bisschen bitter, ne? Mhm. Finde ich. Also es hat so eine Bitterkeit von nicht ganz reifen Rappen, obwohl die das mit Sicherheit entrappt haben alles. Da sind bestimmt keine Rappen mit drin, aber wahrscheinlich sind es auch teilweise nicht ganz reife Trauben mit drin gewesen, könnte ich mir vorstellen.
Nach vielen, vielen Monaten und vielen, vielen Paketen, das erste Paket, das mich nicht so sehr geflasht hat wie alle anderen Pakete. Mit den anderen wollte ich mich immer sofort besaufen. Mhm. Mit denen fällt mir das schwer. Also der Rote, weil er so ein bisschen egal
ist.
Der Rote, weil er so ein bisschen egal ist. Und die Weißen, weil die haben das mit so viel Appel.
Ja, ich finde das, also ich würde das Urteil jetzt nicht fällen, würde eher sagen, dass es einfach eine andere Auseinandersetzung mit dem Thema ist, ne? Mhm. Also, ja. Es sind nicht die smoothen Weine, die wir, die direkt auf Anhieb einen auch einnehmen, auf jeden Fall nicht. Aber ich finde es total gut, mal einfach polnischen Wein in der Sendung gehabt zu haben.
Das ist ja sowieso, weil, also bis jetzt war mir überhaupt nicht klar, dass es in Polen überhaupt Wein gibt. Also zumindest nennenswert Wein gibt, so dass es auch Händler gibt, die den verkaufen, wenn man ihn da kaufen will. Also es gibt auch in Berlin Wein, aber das nimmt halt auch keiner ernst, ne? Obwohl ich ihn gerne mal probieren will. Hier in Kreuzberg gibt es ja irgendwie.
Ja, ja, genau.
Ein paar
die machen das ja auch schon relativ lange.
Ja, ja.
Leute da.
Nur ob das was taugt, weiß ich auch nicht.
Nee, das habe ich auch noch nie probiert.
Haben wir eigentlich Gastro-Tipps diese Woche? Gastro-Tipps? Ja, ich überlege gerade, wo ich war. Ich war neulich bei so einem Thai-Dingsi-Essen in Friedrichshain, wo es immer heißt, ah, total super authentische Küche. Da sind wir dann auch rausgegangen, haben gedacht, ja, das war okay, aber das ist jetzt nicht, also da würde ich jetzt auch den Besuch nicht hinführen müssen, so unbedingt. Mhm. Und das war eigentlich alles, was wir gemacht haben. Und jetzt sitze ich irgendwie, es gibt hier so ein Legendär-Japaner mit 6 Sitzplätzen nur oder sowas.
Mhm.
Der ständig für die nächsten 2 Monate ausgebucht ist. Und mit so einer, die arbeiten mit so einer App, wo du dann so Reservierungen machen kannst.
Ja,
ja. Und sitze ich gestern da und klick so drauf. Also, weil ich habe das dann so, ich gucke da jeden Tag 2 oder 3 Mal rein, weil ich will da unbedingt mal essen gehen. Also, so ein Sushi-Laden ist es. Und gestern dann so, ja, Donnerstagabend 19 Uhr, 2 Plätze. Ich so, ja, ja, ja. Draufgeklickt, kommt eine Mail. Ja, das ist noch keine Bestätigung, wir melden uns. So, und jetzt? Und heute Morgen dann irgendwann eine Mail. Ja, herzlich willkommen auf unserer Warteliste. Ich so, was, wie Warteliste? Digga, also ich weiß jetzt 23 Stunden, bevor ich da eigentlich hin, nee, 22 Stunden und 40 Minuten, bevor ich da eigentlich gerne hingehen würde, weiß ich nicht, ob ich da 2 Plätze habe oder nicht. Das ist doch krank, oder?
Ja, das ist schon.
Sollte man das boykottieren dafür? Aber das
ich weiß
so,
nicht.
So legendär, dass wenn ich da war und das erzähle, finden mich alle total geil.
In Berlin.
In Berlin. Ja. Also ja. Überall, weil das ist irgendwie, weiß ich nicht, angeblich der beste Sushi-Laden der Stadt.
Ja. Ich habe tatsächlich einen Gastro-Tipp, fällt mir jetzt gerade ein. Ich dachte, ich war ja ein paar Tage in. Im Piemont, aber das darüber muss ich jetzt gar nicht von reden, sondern ich war
warum bin extra,
nicht? Ja, kann ich schon machen, aber ich bin am Abend vorher bin ich in Frankfurt ins Chairs gegangen und weil ich einfach den Sebastian Höffner mal besuchen wollte, der ist da sein Chefsommelier, das ist ein Laden, der früher eine Kneipe war und ganz offensichtlich eben auch noch so aussieht. Und daraus haben die aber eben ein Restaurant gemacht, was echt eine total schöne Karte hat. Ich bin dann auch mit dem Restaurantleiter, mit dem Jacopo Cinetto, dann tatsächlich am nächsten Tag dann auch ins Piemont geflogen. Ja, das war ganz witzig. Also das hatten wir irgendwie vorher schon rausgefunden, aber das war natürlich irgendwie eine ganz nette Gegebenheit und die machen einfach eine sehr schöne unspektakuläre Küche, die aber einfach gut gemacht ist mit guten Zutaten. Schöne Kombination.
Ich bin gerade auf der Webseite und finde einfach schon unverschämt, im Chairs gibt es jede Woche eine neue saisonale Speisekarte, die ausschließt aus regionalen. Ja. Das heißt, man muss da jede Woche hin. Das ist, das ja, kann sich doch keiner leisten.
Genau.
Das ist doch irgendwie, ist doch falsch.
Ja. Das ist doch. Ja, wobei ich jetzt auch die Preise völlig okay fand und das ist halt eine im Prinzip ist es fast eine reine Naturweinkarte. Okay. Sehr schön ausgesucht und wenn man dem Sebastian irgendwie, weiß ich nicht, was auf Instagram oder Facebook folgt, Sebastian von der Höhe heißt der dort, der fotografiert auch immer abends einmal ab, was er für die Gäste aufgemacht hat. Das ist auch ganz witzig.
Unten am Römer. Ah, okay. Mitten in der Stadt, ja.
Ja, ja. Und dann bin ich von da aus am Sonntag, vorletzten Sonntag ins Piemont geflogen. Ich war halt noch nie da und musste da einfach dringend mal hin, weil, ja, also es gibt schon einfach schon so ein paar Ecken, wo ich einfach noch nie war, wo ich aber mal gewesen sein sollte. Und das gehört halt, Piemont gehört halt dazu und das war auch sehr spannend. Also es war jetzt mit Werner Torell, für die ich auch schreibe und natürlich auch immer wieder Piemonteser Weine auf dem Tisch habe. Und man muss aber einfach mal da gewesen sein, um tatsächlich zu verstehen, wo die Weine herkommen. Also von Fotos kenne ich das natürlich, aus Geschichten kenne ich das, habe viel darüber gelesen, aber man muss einfach mal da gewesen sein. Und das war schon schön. Ich war ein bisschen enttäuscht von der Küche teilweise. Mhm. Also Piemonteser Küche ist ja eigentlich legendär und grundsätzlich mag ich den Stil, aber irgendwie hatten wir so ein bisschen Pech. Also die Restaurants, die teilweise auch schon seit Jahren besuchen, die waren teilweise Also eins, wo die eigentlich sonst immer hingehen, war schon lange vorher ausgebucht. Da mussten wir mussten die irgendwie eine Alternative finden, die für die auch nicht so gut war wie gedacht. Und eins, wo sie sonst auch immer einkehren und total happy sind, waren wir jetzt gar nicht happy. Und naja, ja.
Ja, Piemonteser ne? könnte ich zu Hause halt. Machen, genau. Ja. Obwohl, ja. doch, nee, eins habe ich auch noch, und zwar, es ist völlig profan. Ich habe ja so eine bizarre Schwäche für Cheeseburger. Vielleicht hat die auch jeder. Und es gibt hier so eine Kette in Berlin, ich weiß nicht, die haben 3 oder 4 Läden oder sowas, die heißen Burgermeister. Wer in Berlin mal unterwegs war, kennt mit Sicherheit die legendäre Bürgermeisterbude am Schlesischen Tor in einer ehemaligen öffentlichen Bedürfnisanstalt. Hat eine Burgerbraterei eingebaut, was ich irgendwie ziemlich cool finde. Und der ist hier bei mir in Kreuzberg, also um die Ecke sozusagen, also weiß ich, wir sind da 20 Minuten oder eine halbe Stunde zu Fuß oder so. Also ein schöner Spaziergang runter nach Kreuzberg, haben die auch eine Filiale aufgemacht vor, ist auch schon wieder ein bisschen länger, ich habe es wieder nicht mitgekriegt gehabt. Und ich dachte immer so, ja, schon wieder so eine Kette. Und dann habe ich irgendwo, ich glaube sogar im RBB, ich frage mich nicht, wie ich zum RBB Fernsehen gekommen bin. Ich weiß es nicht, weil das ist eigentlich nicht, was ich, nichts, was ich irgendwie, jedenfalls war da irgendwie ein Bericht über den Typen, der das gemacht hat und so, irgendwie auch so ein ein Türke, der hatte vorher ein richtiges Restaurant und hat dann auch im Interview gesagt, das wäre mir alles viel zu viel Arbeit, da wirst du doch bescheuert irgendwie, dann bringt doch alles nichts. Und der hat halt diese Burgerladenkette aufgemacht und verarbeitet irgendwie ausschließlich irisches Weiderindfleisch, macht die Buns werden morgens früh gebacken, das Fleisch wird frisch gewolft und so, das sah alles irgendwie so aus, dass ich dachte, aha, ganz gute Philosophie, müsste man ja mal ausprobieren. Und dann bin ich da mal runtergelatscht und habe mir einfach so einen blöden Cheeseburger gekauft bei denen. Also kostet auch kein Geld. Das war sogar so ein doppelter Cheeseburger, der heißt bei denen Fleischermeister. Und kostet so ein 10er oder sowas. Also was jetzt echt nicht viel Kohle ist. Und das war einer der besten Burger, die ich bisher hier gegessen habe. Mhm. Also das war wirklich beeindruckend. Kann ich echt nur empfehlen, also in Berlin mal zum Burgermeister zu gehen.
Okay.
Das hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen, ehrlich gesagt. Ja, weil ich dachte, naja, was kann da schon groß kommen, ne? Ja, aber so richtig so, weißt du, auch so, es gibt ja Burger, also wer ja wirklich nach wie vor den besten Burger, finde ich, macht, ist Kumpel und Keule in der Markthalle 9. Die Metzgerei mit der Bräterei an der Seite. Aber deren Burger ist so, da sind so die Schichten, sind relativ klar, ne? Das ist so eine Schicht über der anderen, so irgendwie. Und es gibt ja auch noch diesen anderen Burger-Stil, den findest du zum Beispiel auch bei Five Guys, wo alles so ein bisschen in Feuchtigkeit miteinander verbacken ist. Weißt du, so, also so eine schlotzige, schlotziges, also, ne? So, und das war beim Burgermeister und da stehe ich ja maximal drauf. Das sind ja so, ich sage immer, das sind so diese, solche Leute lösen das Versprechen ein, dass McDonald's seit 30 Jahren mit diesen Fotos gibt. Aber halt nicht hält. Ja.
Verstehe.
Naja, das war der schwierige Gastro-Tipp, aber für zwischendurch. Da muss man dann auch nichts reservieren und kriegt für einen 10er mal ein ganz nettes Essen, vielleicht.
Ich war ja tatsächlich am Wochenende mit meiner Tochter mal Burger essen nach ewigen Zeiten.
Ach, ihr wart im The Bird, ne?
Genau, wir waren in The Bird, was ja nicht nur in Berlin gibt, sondern eben auch in Hamburg. Wobei ich dann tatsächlich mir auch mal Greta hat Burger gegessen und ich habe mir einfach mal ein Steak bestellt, weil ich mal wissen wollte, wie die Steaks dort sind.
Ja.
Und sie waren echt gut. Ja, das war echt krass. Gute Qualität.
Qualität. Auf einen guten Preis oder dann auch so Grill Royale mäßig?
Ja, nee, Grill Royale nicht, aber teuer ist schon.
Okay. So,
ja. War okay, also weil die Qualität einfach sehr gut war, da war alles gut dran. Ja, sehr gut dran.
Ich tue mich immer so schwer, Steak zu bestellen, wenn ich unterwegs bin, weil ich immer denke, naja, Steak kann ich im Zweifelsfall auch noch alleine. Also das kann ich zu Hause.
Ja, aber es ist auch mal schön, eins vorgesetzt zu bekommen, was genau den richtigen Grillgrad hat und ja, so. Das ist schon okay.
Ja, stimmt.
Ist schon okay.
Ja, das ist.
Und dann haben wir uns noch irgendwie so einen Cheesecake von denen geteilt, der auch unglaublich war. Also auch wirklich gut. Also es ist, ich mag normalerweise nicht so diese festen Cheesecakes, also wo du denkst, der bricht gleich durch den Tisch so, ja.
Stehe ich
ja. Weil die auch gerne mal so ein bisschen trocken sind. Aber der war fest, der war schwer, aber er war überhaupt nicht trocken. Also es war ziemlich perfekt. Mhm. Ja, und zwar ein ziemlich großes Stück und wir waren froh, dass wir uns das geteilt haben.
Im besten Cheesecake meines Lebens habe ich bei Otto Lengi in Spitalfields gegessen.
Oh, okay.
Was ein bisschen doof ist, weil ich bin so selten in Spitalfields.
Mhm.
Jetzt nach dem Brexit stimmt. Noch seltener.
Stimmt, vorher bist du immer einmal.
Vorher bin ich immer, aber ich habe einfach
im noch Jahr.
Ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich in London soll, ehrlich gesagt. Außer vielleicht eben durchfressen. Aber das geht hier mittlerweile halt auch sehr gut, ne? Und bevor ich dann irgendwie, weiß ich nicht, Flug, Hotel, tralala, alleine schon über 1.000 Euro ausgegeben habe, für die 1.000 Euro kann ich dann auch hier in Berlin eine Woche jeden Tag. Müssen
wir dann mal zusammen machen.
Ja, aber auch das können wir für 1.000 Euro in Berlin eine Woche lang jeden Abend Fine Dining. Geht halt auch. Und wir haben ja auch noch lange nicht alles gegessen, was es gibt.
Nee, natürlich nicht.
So, damit haben wir alles gesendet, was es gibt.
Außer, dass wir...
Oh ja, wir haben ja noch
die Weihnachtssendung ankündigen können.
Mach mal.
Die habe ich auch schon veröffentlicht im Blog. Die findet ja am 11.12. statt. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Das ist schon in 2 Wochen. Und wie immer trinken wir vier Weine. Probieren und trinken und oder trinken 4 Weine. Und da wir das Jahr über im Wesentlichen ja im Osten unterwegs waren, habe ich mit dem Jens Hugel vom Weinkombinat, der uns ja schon bei der Januar- und Februar-Sendung beliefert hatte, hab ich was Besonderes ausgesucht. Den Schaumwein und den Süßwein, den gibt's aus dem deutschen Osten, also sprich Saale und Unstrut und Sachsen. Also ein Riesling-Sekt Brüt Natur und ein Tawny aus Sachsen.
Port aus Sachsen?
Ja, also Tawny, im Prinzip ein Wein, der aufgesprüttet ist und ein Rotwein, der aufgesprüttet ist, aber dann eben oxidiert. Ne?
Ja.
Also 2018er Tawny Monopol aus dem Klausenberg heißt er.
Sehr geil, da bin ich sehr gespannt.
Ja? Genau, und in der Mitte haben wir 2 Weine, ein Chardonnay und ein Pinot Noir von Jaroslav Springer aus Südmähren. Wir waren ja ganz am Anfang des Jahres schon mal in Südmähren. Mhm. Hatten da aber eben auch eher so ortstypische Rebsorten. Der Jaroslav Springer, der macht halt wirklich nur Chardonnay und Pinot Noir. Und ich kenne die Weine und ich finde sie sensationell.
Ah, das heißt, ich finde dann den Rotwein nicht so geil wahrscheinlich, ne?
Naja, es ist ein Pinot Noir, der schon, also der hat jetzt schon ein bisschen Tannin, ja. Aber du hast ja dann auch noch die anderen 3 Weine.
Genau, ich zwitschere mir dann mit dem Schaumwein ein und wenn es mir dann noch gut gehen sollte, stelle ich mir auch noch den Port rein, der wahrscheinlich nicht Port heißen darf, weil er nicht aus Portugal kommt, oder?
Genau, es ist kein, der heißt einfach... Also Tawny ist ja okay, weil es halt ein oxidierter Wein ist, der dann irgendwann lohfarben ist. Aber Port darf er natürlich nicht heißen. Nee. Man hat ja auch nicht die Portwein-Rebsorten, sondern eben andere Rebsorten. Genau, das ist unsere kommende Weihnachtssendung. Was gibt's sonst noch?
Nicht.
Am Freitag gibt's Karten für den Riesling-Swag ab 12 Uhr.
Freitag, also 29. November. Ich hoffe, dass ich die Sendung bis dahin veröffentlicht kriege. Dass vielleicht auch noch der eine oder die andere Hörerin hier mitkriegt, dass es da Karten gibt und sich was klicken mag.
Und nächste Woche Dienstag für die, die möglicherweise hier und da mal Artikel von mir lesen auf Trink Magazine, also englischsprachig, oder überhaupt das abonniert haben, weil es einfach ein sehr gutes Online-Format ist über Wein aus deutschsprachigen Ländern. Da mache ich ein Gespräch oder leite ein Gespräch mit 3 Winzern von der Mosel, die eben auch Pinot Noir anbauen, also Spätburgunder von der Mosel. Ich hatte im März eine längere Reise gemacht, auch einen längeren Artikel darüber geschrieben und hatte mich beim Gernot einquartiert, beim Gernot Kollmann im Weingut Immich bei Tarieberg. Der ist dann auch mit beim Gespräch dabei und dann auch der Jonas Dostert von der Obermosel und der Tobias Feitner von der Terrassenmosel, der ausschließlich Pinot Noir in der Mosel anbaut, was jetzt auch wirklich sehr ungewöhnlich ist. Genau, und wir quatschen ein bisschen darüber.
Ja.
Das sind so meine, die Dinge, die mich beschäftigen gerade.
Die Dinge, mich beschäftigen auch sehr viele Dinge, aber über die werde ich öffentlich nicht reden.
Ja, verstehe ich.
Christoph Raffelt, vielen Dank.
Danke, Holger.
Und vielen Dank euch Hörerschaft für die Aufmerksamkeit und noch viel mehr Dank euch Live-Hörerschaft und Mitchatterschaft fürs Mitspielen und den Input. Und vielen Dank, Wolfram.
Wollen Sie in Nizza eine typische...
Von dem gerade übrigens Memoiren veröffentlicht worden sind. Hast du das mitgekriegt?
Nee.
Fällt mir gerade ein. Also es sind irgendwie, ich glaube im September oder sowas, sind Siebecks, keine Ahnung, warum jetzt irgendwie, wahrscheinlich seine Frau posthum, tralala, Siebecks Memoiren veröffentlicht hat. Muss ich mir auch noch kaufen. Danke, Wolfram.
Wollen Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht ab 140 Pfund. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbot, durchgekocht und mit Aioli sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.